Wir grüßen uns ganz herzlich an diesem Sonntag Trinitatis, wo es ganz neu um die innere Erfahrung geht. Wir haben nur einen Gott. Einen Gott, der sich offenbart im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Einen Gott, der Ausschau gehalten hat nach der Menschheit, um sie zu erlösen. So wie wir es auch im Johannesevangelium lesen, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Am Ende des 2. Korintherbriefes hatte Paulus auch noch einmal die Korinther und somit ja alle Gläubigen ermahnt, dies zu erkennen. Viele Ermahnungen sind in den Briefen der Heiligen Schrift vorhanden, wie wir leben sollen, wie wir miteinander umgehen sollen. Aber die Ermahnungen allein genügen nicht, wenn wir nicht wissen, wie wir zu den Dingen kommen, die wir tun sollen. Und der Apostel weist darauf hin, es ist nur möglich durch die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Der Predigttext lautet, 2. Korinther 13, 11 bis 13. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, seid vollkommen, tröstet euch, habt einerlei Sinn, seid friedsam. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Apostel Paulus, er bestätigt durch dieses Amen, dass es gewisslich war, dass nur in diesem dreieinigen Gott, in den alle mit hineingezogen werden sollen, die an ihn glauben und die das Werk der Erlösung im Glauben angenommen haben und Gott lieben, erfahren sollen, hineingezogen werden zum Leben, das sich wirklich lohnt. Leben und Leben kann ja sehr unterschiedlich sein. Die einen saugen Leben auf, jetzt durch die Fußballweltmeisterschaft, und machen alles Mögliche, setzen alles dran, Geld, Gut und Zeit, um eine lange Reise zu unternehmen, um nur zu sehen, wie der Ball kugelt und wie die Leute miteinander um einen Ball kämpfen. Und dann sind sie erfüllt mit Leben. Heute Morgen fuhren wir vorbei an dem Rundfunkhaus in der Masurenallee. Dort wartet man auf das Konzert heute Vormittag, um einfach Leben wieder aufzutanken. Leben kann sehr unterschiedlich gesucht werden. Aber Gott will sagen, wahres Leben ist nur in dem, der das Leben geschenkt hat. Alles Leben strömt aus ihm. Deswegen zuletzt noch einmal diese Ermahnung. Liebe Glaubensgeschwister, lasst euch beschenken von dem dreieinigen Gott. Ansonsten helfen keine Ermahnungen, helfen keine Empfehlungen, als Christ hier zu leben. Du kannst sie doch nicht umsetzen. Du wirst an der nächsten Ecke scheitern. Du scheiterst in deiner Ehe, im Gespräch miteinander. Du kommst nicht im Berufsleben voran mit deinen Kollegen. Überall wirst du nur noch Schwierigkeiten sehen, wenn du nicht aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott handelst. Der Wochenspruch zeigt uns ja auf, schon diese Trinität in der Vision, die der Prophet Jesaja bekommen hat, wo er den heiligen Gott auf dem Thron sitzen sah und die Seraphim um ihn herum, ganz besondere Engelgestalten, die nur etwas zu tun hatten, die Heiligkeit dieses Gottes auszurufen. Dreimal heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr Zebaoth. Dasselbe finden wir auch in der Offenbarung wieder, in Offenbarung 4, wo wieder die Engelwesen keine Ruhe bei Tag und Nacht hatten, um dieses auszurufen, der dreimal heilige Gott im Vater, Sohn und Heiligen Geist. Dem Volk Israel stellte sich Gott als Vater vor. Er bezeichnet sich als Vater, so wie im Psalm 103, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und auch in einem anderen Wort aus dem Propheten Jesaja spricht Gott: Ich bin doch euer Vater. Die Ankündigung der Erscheinung in dieser Welt wird bezeichnet mit: Er ist ewig Vater. Ewig Vater. In Jesaja 63 lesen wir dazu in Vers 9: Wer sie ängstete, der ängstete ihn. Ihn, den Vater auch. Er nahm sie und trug sie. Er erlöste sie darum, dass er sie liebte. Und noch eine Stelle: Wie ein Vater trug er das Volk Israel und offenbarte sich immer als der große Fürsorger. Bin ich nicht Israels Vater? In Jeremia 31, 9: Sie werden weinend kommen und betend, so will ich sie leiten. Ich will sie leiten an den Wasserbächen auf schlichtem Wege, dass sie sich nicht stoßen, denn ich bin Israels Vater. Gott offenbarte sich als der fürsorgende Vater. Er offenbarte sich im Sohn, darum schreibt Paulus im 2. Korintherbrief auch: Gott war in Christus, im Sohn, und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und die Worte des Sohnes, Jesus Christus, in Johannes 10 lauten: Ich und der Vater sind eins. Gott ist in uns, in dem Sohn. Und wiederum im Johannesevangelium Kapitel 14 sagt er: Wer mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt, und wir werden kommen und Wohnung machen. Gott im Menschen. Haben wir das schon mal für uns gedacht? Gott in dir? Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist in dir? Wir kommen ja von Pfingsten her und haben gesprochen darüber, über diese dritte Offenbarung Gottes in seinem Geist, der Raum nahm in den gläubigen Menschen. Gott kam zu dir, zu mir, zu allen, die ihm die Ehre geben. Trinitatis heißt ja nicht nur ein Stück Geschenk des Himmels empfangen wir, sondern die Fülle der Gaben Gottes, die Fülle seiner Führung, die Fülle seiner Leitung zum Guten, zum Segen für den Nächsten. Es war uns ein Gebetsanliegen, auch für die Brüder in Lobetal zu beten, dass sie aus dieser Fülle den Menschen an dem 109. Jahresfest begegnen können, ihnen Gottes Wort in unterschiedlicher Weise nahebringen können. Und das Gebet war, dass auch die Empfänger wiederum Kolporteure werden, diesen kostbaren Namen Gottes in seiner Offenbarung anderen Menschen groß zu machen. Und so wie es auch nur einen Gott gibt, im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist, wie Jesus gesagt hat: Es kommt der andere Tröster, aber es ist derselbe, als ob ich bei euch wäre, ob der Vater da ist. Alles ist in eins. Ein Gott im Sohn Jesus, im Vater, im Heiligen Geist. Auch hier ist der Weg zu Gott schon vorgezeichnet. Wer den Sohn nicht hat, der hat auch den Vater nicht. Der hat auch Gott nicht. Und er kann seinen Geist nicht empfangen. Alles gehört zusammen. Es gibt nur eine Herrlichkeit. Es gibt nur eine Erlösung. Es gibt nur eine Gnade dieser Erlösung. Und dies in diesem einen Gott. Darum sollen die Erlösten auf der Erde schon diese Einheit, dieses Eins in dem einen Gottsein demonstrieren. Und darum schreibt der Apostel Paulus an diese Gemeinde, das ist wichtig. Bei euch muss man sehen, dass ihr eins seid in dem einen Gott. Sonst habt ihr kein Zeugnis. Ihr redet dann von unterschiedlichen Göttern, von unterschiedlichen Errettern, von unterschiedlichen Geistern. Wenn ihr nicht eins seid in dem einen Gott, habt ihr nicht das Zeugnis von dem Schöpfer des Himmels und der Erde? So schrieb auch der Apostel Paulus an andere Gläubige im Epheserbrief und sagte ihnen deutlich, dass diese Einheit in diesem einen Gott notwendig ist. Und nur dort findet sie auch statt, in Epheser 4, ab Vers 3, da heißt es, seid doch fleißig zu halten, diese Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Es ist nämlich ein Leib, der Leib Christi, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, auf eine Hoffnung eurer Berufung. Es ist ein Herr, es ist ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über euch allen und durch euch alle und in euch allen. Wir verstehen an diesem Sonntag Trinitatis, was die Aufforderung ist, dass wir alle eins sind in dem einen Gott. Denn Gott streitet mit sich selber nicht. Er verurteilt sich selber nicht. Eins sein in dem einen Gott, hier wird es gesagt. Es gibt nicht zwei Möglichkeiten, nicht drei, sondern nur die eine Erlösung, die Gott, der Vater in Christus, geschenkt hat und offenbart und verklärt durch seinen eigenen Geist, den Heiligen Geist. So wie es Jesus sagte, wenn dieser Tröster kommt, er wird reden von der Erlösung, von mir. Er wird reden von der Herrlichkeit beim Vater. Er wird reden von dem Erbe der Zukunft, was der einige Gott denen, die im Glauben und Vertrauen bereitet hat. Eine siebenfache Einheit wurde also hier genannt im Epheserbrief. Die siebenfache Einheit der Kinder Gottes. Und diese Einheit soll zu verspüren sein. Unterschiede gibt es nur im Blick auf den äußeren Menschen. Aber der geistliche Mensch kennt keine Unterschiede. Da ist nur ein geistlicher Mensch, der in allen ist, derselbe, ein Christus in allen, die ihn aufgenommen haben. Der äußere Mensch ist sehr unterschiedlich. Und auch widersprüchlich. Ich habe da etwas gelesen von diesem gesegneten Werkzeug in Gottes Hand, dem Spurgeon aus dem 19. Jahrhundert, der ja viele Menschen auf diese Tatsache aufmerksam machen durfte und sie es verstanden, dass man diese Einheit in dem einen Gott, wenn man sagt, man glaubt an Gott in Jesus Christus, haben muss. Er schreibt, unser Heiland ist aufgefahren in die Höhe und hat Gaben für die Menschen empfangen, damit der Leib Christi erbaut werde. Und dann gibt er ein Beispiel. Manche der römischen Mauern, der Limes zum Beispiel, ist so stark gebaut worden, dass man kaum die einzelnen Steine voneinander unterscheiden kann. Sie sind mit so einer Mörtelmasse umgeben, dass eine Einheit entstanden ist. Und wenn man diese zerbrechen wollte, hätte man wirklich große, große Schwierigkeiten. Ein Stein ist mit dem anderen so verwoben, dass es eine Einheit, eine Mauer geben konnte. Wohl der Gemeinde, die so auferbaut ist, wo jedes Glied nicht nur für die eigene Wohlfahrt, sondern für das Wohlergehen aller sorgt. Wo, wenn ein Glied sich freut, alle sich mitfreuen. Und wo ein Glied Schmerz empfindet, alle mittragen. Wo man der Gebundenen und der Mitgebundenen gedenkt und derer, die Trübsal leiden. Und dann klagt er, was sind etliche Gemeinden noch viel anderes als halbreligiöse Clubs. Das hat er schon damals gesagt. Und rein äußerliche Zusammenkünfte. Sie haben nicht die heilige Seele in sich, die das Wesen der Einigkeit ist. Da ist kein Leben, das sie zusammenhält. Unser Leib würde bald auseinanderfallen und eine faule Masse werden, wenn die Seele nicht darin wäre. Und wenn Christi Geist von einer Gemeinde fern ist, dann muss der äußere Bau einer Gemeinde bald in Stücke zerfallen. Denn wo kein Leben ist, da kann auch keine wahre Einigkeit sein. Trinitatis. Wir merken, es ist eine Frage und ein Problem durch alle Jahrhunderte gewesen. Eine Frage, ist die Trinität vorhanden in der Gemeinde? Der lebendige Gott mit all seinen Geschenken, seinen Gaben, seinen Führungen, seinem Erbe, das er bereitet hat denen, die ihn lieben, sein Sieg, den er in Jesus Christus über Hölle, Tod und Teufel offenbar gemacht hat, ist das vorhanden? Ist er der Regent? Nur dann kann er der Regent sein. In meinem Leben, in unserem Leben, in der Gemeinde, wenn er als Trinität unter uns leben kann. Mit allem. Wo er nur Vater sein darf und nicht auch Heiland, der Erlöser, kommen wir nicht zu einem guten Glaubensleben. Wo manche mehr Wert legen auf irgendeine Geistesführung, ohne sich der Erlösung zu freuen, und die Vergebung der Schuld anzunehmen, werden sie in falsche Richtung verführt. Nur wo alles zusammenkommt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, da entsteht das neue Leben. Das Leben, das ewig wird. Wenn ich sagte, wir kommen ja vom Pfingstfest her, dann freuten wir uns nicht nur darüber, der Heilige Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch. Sondern wir freuten uns auch über die Auswirkung. Und die Auswirkung lautete in der Apostelgeschichte, dass die Menge der Gläubigen ein Herz und eine Seele waren. Das ist die Auswirkung der Trinität Gottes im Leben des Menschen, der Gemeinde. Und das brauchen wir. Ein Herz und eine Seele. Und als die erste Verfolgung kam über die Apostel von der damals religiösen Welt und sie ausgeschimpft worden sind, dass sie im Namen dieses Erlösers Jesus, der von Gott, dem himmlischen Vater, gesandt worden ist, sprechen und auch jetzt Gaben empfangen haben, die anderen Menschen helfen, die Anbindung an diesen Gott zu finden und auch leiblich aufgerichtet werden. Da kamen sie von dieser Beschimpfung zurück zur Gemeinde und erzählten der Gemeinde, was man ihnen gesagt hat und dass man ihnen verbot, im Namen Christi zu predigen. Und dann lesen wir wieder, was tat die Gemeinde? Einmütig ging sie ins Gebet. Einmütig und beteten gemeinsam in einem Geist den einen Gott an und sprachen zu ihm, was er alles ist und was er kann. Und er möge sich in dieser Sache, die sie gerade erlebt haben, ihrer erbarmen. Sie sprachen, du bist doch der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer, alles, was darinnen ist. Du hast durch den Mund Davids, deines Knechtes, sagen lassen, warum empören sich die Heiden und die Völker nehmen vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich zuhauf gegen den Herrn und seinen Gesalbten, Christus. Wahrlich, sie haben sich versammelt über deinen heiligen Knecht Jesus, welchen du gesalbt hast, Herodes, Pontius Pilatus, mit den Heiden und dem Volk Israel, zu tun, was deine Hand und dein Rat zuvor bedacht hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, siehe an, ihr drohen, und gib deinen Knechten mit aller Freudigkeit zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Gesundheit und Zeichen, Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Haben sie vergeblich gebetet? Nein, sie waren in Einmütigkeit zusammen und beteten diesen einen Gott, den dreieinigen Gott, an, der sich geoffenbart hatte im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Als sie so gebetet hatten, da bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle des Heiligen Geistes voll und redeten das Wort Gottes mit großer Freudigkeit. Ich glaube, das ist manchmal kein Bild unserer Zeit mehr. Manchmal redet man das Wort Gottes mit sehr Verhalten, mit Angst. Nicht mehr mit großer Freudigkeit, weil die Präsenz des dreieinigen Gottes nicht mehr so gegenwärtig sein darf, will ich mal sagen, weil wir Menschen uns oft verweigern. Aber dann heißt es ja, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und dann passierte wieder Neues. Die Apostel gaben mit großer Kraft Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi. Und es war eine große Gnade mit ihnen. Hier verstehen wir also die Worte des Apostel Paulus, die er zuletzt an den Brief an die Korinther noch schrieb. Zuletzt, liebe Geschwister, müsst ihr das haben. Sonst helfen alle Mahnungen überhaupt nicht. Ihr könnt sie nicht umsetzen. Ihr werdet immer wieder das Verkehrte und das Falsche tun. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist will in uns auch dieselbe Einheit fördern, die Gott in sich hat. Wenn Gott in der Mitte unseres Lebens sein darf, und der Gemeinde kommt diese Einheit zum Tragen. Was forderte der Apostel Paulus? Er sagte zu ihnen, freut euch, seid vollkommen, tröstet euch, habt einerlei Sinn, seid friedsam. Bei der Betrachtung dieser Worte merken wir, dass wir das manchmal recht unterschiedlich halten. Wir versuchen zu trösten, aber ist es der Trost, den Gott geben will? Wir versuchen uns zu freuen, aber ist es die Freude aus Gott? Wir versuchen, einerlei Sinn zu haben und reden doch gegeneinander. Wir reden nicht aus derselben Quelle, die eins ist. Und dadurch stoßen wir Menschen manchmal zusammen. Würden wir aber aus derselben Quelle reden, wirken wir ergänzend. Und es kommt ein wunderbares Ganzes zum Vorschein. Freut euch. Ja, an die Philipper schrieb er auch, in allen Führungen durch die Zeit freut euch. Und zwar freut euch alle Wege, alle Wege. Und das ist ja nicht abgehoben, so wie manche das meinen. Ach, die Christen, die sind schon gar nicht mehr auf der Erde. Das ist nicht abgehoben. Das ist die neue Einheit. Ich kann mich freuen, wo auch äußerlich nichts zu freuen ist. Freut euch im Herrn alle Wege. Das ist die Freude, die alles überspannt. Auch wenn die Welt nicht mehr existiert, bleibt diese Freude im Herrn. Sie dominiert, sie ist über allem. Das ist die Mahnung, die wir haben sollen. Oder Petrus schrieb auch davon, von dieser Freude auf das Ewige, auf das Erbe. Unaussprechliche Freude werdet ihr haben, aber jetzt soll sie schon vorhanden sein. In der Hoffnung auf das, was ihr bekommen werdet. Und Johannes durfte in der Offenbarung so schreiben: Freut euch mit Jerusalem, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Freut euch doch darüber, dass die Hochzeit des Lammes vor der Tür auch für uns steht. Das soll uns bewegen, das soll uns untereinander freuen und bewegen und jeden Einzelnen durch den Alltag tragen. Diese Freude. Seid vollkommen. Das ist ja nun ein Wort, was Paulus hier sagt, was schwer nachzuvollziehen ist. Wir sind doch bemüht, vollkommen zu sein. Aber was meint er wirklich damit? Meint er damit, nimm dich mal zusammen und versuch mal, ein besserer Mensch zu werden? Nein, er meint damit, was im Kapitel 5, Vers 15 steht, des 2. Korintherbriefes. Er hält dafür, dass wenn einer für alle gestorben ist, Jesus, dann sind sie alle gestorben. Warum? Deswegen, damit die, die da gestorben sind, jetzt dem leben, der für sie gestorben ist. Das heißt, seid vollkommen. Lebt mit eurem Gott in Jesus Christus. Dann seid ihr vollkommen. Die Gläubigen werden hier als Heilige angesprochen. Oh, da blickt man auf sich, ja, bin ich heilig? Ach, da gibt es so viele Dinge, die gar nicht so heilig aussehen. Doch, ich bin heilig durch den dreieinigen Gott in mir. Er hat mich heilig gemacht, er hat mich gerecht gemacht. Deswegen seid vollkommen, mit anderen Worten, lebt in diesem Bewusstsein, heilig zu sein, gerecht zu sein, somit vollkommen zu sein, denn Gott hat es in euch gemacht. Und dann tröstet euch. Ja, trösten, das heißt doch nicht einfach sagen, es wird schon nicht so schlimm werden, sondern der Trost hin zu dem, der alles vollbracht hat, im Vater, Sohn und Heiligen Geist, zu dem lebendigen Gott. Schau auf zu ihm. Er ist das Leben. Er hat das letzte Wort über allem. Egal, was dir passiert ist und passiert, in deiner kleinen Lebenswelt. Denke daran, Gott hat das letzte Wort, das erste und das letzte. Oder auch im Blick auf äußere Verfolgung, wir denken ja daran, was jetzt gerade wieder im Irak vor sich geht und welche Kräfte da aufeinander prallen wollen und jeder glaubt, das Richtige zu tun. Und die Christen sind oft mittendrin und werden mit zerrissen. Und die Frage taucht vielleicht auf, warum ist das so? Tröstet euch. Wohin gehen? Ach, es wird schon wieder besser werden. Nein, Gott sieht es. Der dreieinige Gott sieht es. Und er führt seine Gemeinde durch diese Zeit. Er gibt Erweckungen, da wo Erweckungen kaum gedacht worden sind, wie zum Beispiel in Algerien. In Algerien wachsen Gemeinden im großen Maße. Oder wenn wir an die iranische Gemeinde denken, viele Iraner werden gläubig. Viele Moslems, ehemalige Moslems, haben Jesus erkannt, somit den dreieinigen Gott. tröstet euch untereinander im Blick auf das Werk Gottes. Er hat auch hier das Ziel bereitet. Habt einerlei Sinn. Lasst den lebendigen Gott in euch wirken. Dann habt ihr einerlei Sinn. Einerlei Sinn, der euch zusammenschließt. Und wir wissen, wie Paulus doch an die Korinther schreiben musste und sagt, ihr habt gar nicht einerlei Sinn. Ihr fangt wieder von vorne an. Warum? Ja, der eine sagt, Petrus ist der Mann. Der andere sagt, Paulus, dem folge ich nach. Der dritte, der hat wieder noch was anderes, der vierte, der fünfte. Und somit diskutierten sie gegeneinander. Ja, weißt du, was mein Idol gesagt hat? Und was meiner gesagt hat? Und schon sind sie aneinander. Aber sie redeten nicht mehr, was der lebendige Gott zu ihnen gesagt hat. Der dreieinige Gott. Habt einerlei Sinn. Das betete der Herr Jesus ja auch in seinem hohen priesterlichen Gebet über die Gemeinde. Deswegen, wenn wir Trinitatis heute gedenken an diesem Sonntag, dann ist das gemeint, was Jesus hier betete. In Johannes 17, Vers 11, die meine Gemeinde, die Gläubigen, sie sind nicht mehr von der Welt. Sie sind aber in der Welt. Ich komme zu dir, heiliger Vater. Erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, dass sie eins sind, gleich wie wir eins sind. Wie die Trinität eins ist. Sie arbeitet nie gegen sich, sondern zusammen. So sollen sie eins sein in uns. Verstehen wir das? Und das sollte dann noch Auswirkungen haben, auch auf diejenigen, die im Glauben gewonnen werden sollen, zu dieser Einheit in Vers 23. Ich bin doch in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen seien, in eins. Und dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und liebst sie, wie du mich liebst, Vater. Ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe denn die Welt gegründet ward. Eins sein. In diesem einen Geist. Eigentlich sehnen wir uns immer danach, aber wir müssen auch die Konsequenz dazu zulassen, nämlich Gott in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Fünf Stücke haben wir hier genannt bekommen durch den Apostel Paulus. Gnadenwesenszüge, die dem Gläubigen gegeben werden sollen und die alles ermöglichen, was im Auftrag und im Leben mit Gott gesucht und gefordert wird. Dann setzt der Apostel hinzu, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Wenn das so ist, dann ist der Gott der Liebe und des Friedens mit euch. Ach, das wünschen wir uns doch so sehr, nicht nur hier in der örtlichen Gemeinde, sondern in der Christenheit weltweit, dass der Gott der Liebe und des Friedens mit uns ist. Dass er so handeln kann, wie er handeln will. Und dann sagt der Apostel Paulus, dann geschieht etwas. Dann begegnet ihr euch in Verbindlichkeit. Und er beschreibt das mit dem heiligen Kuss, den sich die Gläubigen geben sollten. Der Kuss war ja ein sichtbares Zeichen, auch gerade in der östlichen Hemisphäre, der Verbundenheit. Wenn zwei Leute heiraten, Mann und Frau, dann den Zuspruch bekommen haben des Segens Gottes, und dass sie nun Mann und Frau sind, dann fordert man sie auf. Jetzt darfst du, Mann, die Braut küssen. Ja, wieso? Muss man jetzt nicht. Das ist das Zeichen. Wenn du sie jetzt küsst, dann sagst du, wir gehören zusammen. Und zwar in guten und in schlechten Zeiten. Das ist dieser Kuss, dass wir da eins sind. Darum steht auch in Psalm 2, küsst den Sohn, dass ihr eins seid mit ihm, dass ihr nicht zürne. Oder denken wir an diese Begebenheit, wo Jesus im Hause des Pharisäers Simon war und plötzlich diese Sünderin hineinkam und anfing, die Füße Jesu mit ihren Tränen zu netzen, zu küssen und zu salben. Und da regte sich der Simon auf. Wenn er ein Prophet ist, wüsste er, was das für eine Frau ist, eine Sünderin. Was sagt Jesus zu ihm? Du hast mich nicht geküsst. Du hast mir nicht das Zeichen der Einheit gegeben, als ich in dein Haus kam. Und vieles andere hast du auch nicht gemacht. Das meint das, was der Apostel Paulus sagt. Sucht diese Einheit. Wir gehören doch zusammen. Der Pharisäer bejahte nicht die Einheit mit Jesus Christus, aber die Sünderin begehrte diese Einheit. Sie küsste die Füße. Hier ist natürlich nicht der Judaskuss gemeint. Jesus sagt, als Judas kam und ihm den Kuss der Verbundenheit gab, verrätst du des Menschensohn mit solch einem Kuss? Der ist nicht ehrlich. Ein ehrlicher Kuss ist ein Kuss der Verbindlichkeit. 4-mal schreibt Paulus das an die Gemeinden und Petrus 1-mal, dass diese Verbindlichkeit untereinander gesucht wird und bezeugt werden soll. Denn nur das Kreuz auf Golgatha, nur Jesus Christus und sein Blut, nur die Zuwendung Gottes in seinem Geist bringen zwei und mehr Menschen zusammen. Wie lesen wir in Matthäus 18? Wo zwei eins sind. Ja, das muss erstmal geschehen, dass zwei eins werden. Wie können zwei unterschiedliche Menschen eins werden? Nur durch ein und denselben Geist Gottes. Dann können die zwei eins werden. Und was sie dann bitten, das wird ihnen gegeben. So sagt auch Jesus in Johannes 15, wenn ich in euch bin und ihr in mir, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Dann seid ihr eins. Dann bringt ihr nicht mehr euch in den Mittelpunkt, sondern das im Mittelpunkt der dreieinige Gott. Von einem Mann, der sich unter der Predigt von Spurgeon bekehrt hat, kann man Folgendes lesen über das wahre Gebet. Und zwar heißt dieser Mann Oswald Chambers. Viele kennen den Namen. Er hatte sich bekehrt, als er von Spurgeon eine Predigt hörte und machte dann ganze Sache. Und dann schreibt er von diesem erhörlichen Gebet Folgendes. Haben wir schon erlebt, was dieser großartige Satz für unser Gebet bedeutet, weil wir durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heilige. Das bedeutet, dass wir so mit Gott sprechen können wie Jesus Christus. Aber nur weil er uns mit ihm versöhnt hat. Wir dürfen nie den Gedanken zulassen, Gott würde uns erhören, weil wir ihm gehorchen. Weil wir in einer akuten Notlage sind oder weil wir es uns so sehr wünschen. Es gibt nur einen Weg in das Heiligtum, nämlich durch das Blut Jesu. Und dann stellt er die Frage, wann habe ich zum letzten Mal versucht, eine Sache aus der Sicht Gottes zu sehen und ihn nicht gebeten, so wie ich es denke? Die geistliche Gewissheit, dass Gott mein Gebet erhört hat, kann ich nicht durch frommes Gebaren erreichen. Sie kann nur von Gott selbst kommen. Durch den dreieinigen Gott. Er will uns beseelen. Und er will uns führen und leiten. Darum haben wir ja auch im Herzen dasselbe Anliegen, das Gott hat, nämlich, dass Menschen gerettet werden. Und das soll neu, gerade auch nach Pfingsten, wieder in uns aufbrechen. Kein Mensch soll uns gleichgültig sein. Wir sollen Verlangen haben, dass auch er zu der Erlösung in Jesus Christus kommt. Wir brauchen die umfassende Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Darum spricht der Apostel Paulus: die Gnade Jesu, die Vergebung der Sünden, die Annahme dieser Erlösung, die Liebe Gottes, das heißt die Umsorgung seines Wesens in der Verbundenheit mit ihm zur wahren Dienerschaft und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die Ausrüstung mit den Gaben zum segensreichen Handeln in dieser Welt sind notwendig. Der Apostel Paulus wollte nicht nur die Botschaft in diese Welt tragen, sondern auch die, die aus der Welt gewonnen wurden, die Gemeinde bewahrt wissen und festhalten. Auch wir sollen füreinander geistlich sorgen und die Neubekehrten recht annehmen und leiten und auf dem Wege dem Lamme nach in der Einheit stehen. An die Brüder zu Ephesus sagte der Apostel zu seinem Abschied: seid wach alle Zeit, seid wach alle Zeit. Achtet darauf, dass ihr in dieser Einheit im lebendigen Gott bleibt. Denn nur dann empfangt ihr auch den Segen, der euch bereitet ist. Ich möchte da zum Schluss noch einmal ein Wort von Spurgeon lesen, der die Frage stellte: wann fühlt ihr euch denn glücklich? Wenn ihr feindselig und bitter gegen eure Brüder gesinnt seid? Oder wenn die Liebe zu euren Mitmenschen euer Herz erfüllt? Und dann führt er aus und sagt: es gibt Leute, die sich von Essig zu nähren scheinen, denn wo sie auch sein mögen, überall entdecken sie Tadelnswertes. Sind nur damit beschäftigt. Und selbst wenn es wieder Menschen auf Erden gäbe, wie einst ein Chrysostomus und andere seiner Zeit oder selbst Nasiräer, die reiner sind denn Schnee und weißer als Milch, so würden diese Fehlersucher dennoch sagen: wenngleich ihr Ruf unbefleckt ist, so wissen wir doch nicht, was sie im Verborgenen sein mögen. Man kennt ihre Beweggründe nicht und kann sie deshalb nicht richtig beurteilen. Manche Leute, so sagt er, sind stets in einer argwöhnischen Stimmung, während die anderen, welche einander lieben, überall vieles sehen, worüber sie sich freuen können, weil sie in dem dreieinigen Gott sind. Und dazu können wir nur Amen sagen, wie es diese Verse hier ausdrücken. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der einige Gott wirkt in der einen Gemeinde. Und das soll uns neu ermutigen, im Glauben voranzugehen. Amen.